Werden Produkte über ihren Lebenszyklus immer schlechter? Was ist Enshittification? Und was kannst du als Produktmanager oder Produktmanagerin dagegen tun? Darüber spreche ich heute mit Jonathan. Die Folge soll dir heute ein bisschen Food for Thought mitgeben und zur Diskussion anregen. Mit uns, mit deinen Kolleginnen und Kollegen oder Freunden. Ich bin gespannt und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Wir sind Bernadette, Anselm und Jonathan und wir sind deine Hosts in dieser Sendung. Das Thema Produktmanagement verbindet uns und wir möchten Führungskräften, Produktmanagern und Produktmanagerinnen in der Industrie dabei unterstützen, nachhaltig erfolgreiche Produkte zu gestalten und auf den Markt zu bringen. Jonathan und ich machen das mit Training, Coaching und Beratung mit unserer Product Lounge. Anselm hat mit Evolute eine Software auf den Markt gebracht, die Produktmanagern durch den Aufbau eines Anwenderbeirats dabei hilft, Produktflops zu vermeiden und neue Produkte 10-30% schneller auf den Markt zu bringen. Hier im Podcast geht es daher um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Make it shitty, so lautet der Titel unserer Podcast-Folge heute. Und ich habe vor ein paar Wochen auf LinkedIn einen Videoclip gepostet, wo es um den Enshittifier geht. Also die Überschrift war, das Post war, sei kein Enshittifier. Und ich werde auch den Link zu dem Post in die Shownotes nochmal reinposten, dann kannst du es nochmal finden und dir dieses Video auch anschauen, weil da geht es darum, dass eben ein Mann erzählt seine lange Familienhistorie darüber, wie sie von seit Generationen Produkte schlechter machen und eben damit das Leben für die Menschen schlechter machen. Und seit es das Internet gibt, geht es alles noch viel, viel besser. Seit es digitale Produkte gibt, geht es alles noch viel, viel besser. Er konnte also wahnsinnig skalieren dabei. Und wie macht man Produkte schlechter? Indem man zum Beispiel Filzstifte mit dem Föhn austrocknet oder eben das Tischbein ansägt oder auf einem digitalen Dienst 3 Millionen Pop-ups installiert und Werbung schaltet und Features versteckt und unnötige Features reinbringt und so weiter. Und so Produkte einfach immer schlechter werden. Und Jonathan hat eigentlich dieses Video gefunden gehabt, ne? Und genau. Hat gesagt, hast du es schon gesehen? So ein lustiges Video. Und da hatten wir auch schon die Idee, dass wir dazu unbedingt eine Folge machen müssen, eben mit dem Titel Make It Shitty. Und ja, warum? Weil wir ja natürlich für uns in der Product Lounge ja auch den Slogan haben, create products that matter, ja, make a difference. Und was sind Produkte, die eben, also bei uns geht es um Produkte, die einen Mehrwert haben, ne? Also die wirklich einen echten Nutzen stiften. Und wir sehen das ja auch immer wieder an vielen eigenen Beispielen, da kommen wir auch gleich drauf, dass wir für ein paar Beispiele natürlich beleuchten, dass Produkte immer schlechter werden. Und jetzt waren wir letzte Woche ein bisschen bummeln in der Stadt und waren im Buchladen und haben ein Buch entdeckt, Enshittification von Cory Doctorow, und haben es auch gleich mitgenommen. Du hast schon reingelesen und das ist genau dieses Thema. Und deshalb wollen wir da heute einfach mal ein bisschen drüber sprechen, drüber diskutieren, einfach unsere Gedanken dazu austauschen und natürlich auch ja, dich selbst, also dass du und vielleicht mit deinen Kollegen, Kolleginnen, Freunden darüber auch diskutierst oder nachdenkst und natürlich auch gerne mit uns da ins Gespräch kommst. Also lass uns da auch gerne deine Gedanken dazu wissen, indem du uns dann einfach schreibst. So, jetzt gehen wir aber rein. Was ist denn eigentlich Enshittification? Ja, was bedeutet das und was für Beispiele haben wir da?
Ja, du sagst das sehr schön und ich glaube, dieses Video, das du da gefunden hast, das ist auch, glaube ich, ein guter Einstieg dafür. Enshittification ist ein bisschen vulgär, glaube ich, soll es auch sein. Ist auch das Wort des Jahres geworden. In einigen Ländern hat natürlich die Cory auch ordentlich geprägt. Da muss man dazu sagen, hier wird in dem Buch sich hauptsächlich damit beschäftigt, was es das Internet dazu beiträgt und wie das skaliert ist. Aber wir haben heute auch mehr Beispiele dazu, die über die reinen Software as a Services und das Internet hinausgeht. Und da möchte ich einfach mal anfangen mit aber diesem Internetbeispiel. Und das sehen wir gerade so bei dem Verfall von Social Media Plattformen. Also gerade wenn wir von Facebook, von Twitter sprechen, von Insta oder auch bei LinkedIn ist es sichtbar, aber auch bei so Händlerplattformen wie Amazon, Temu, Alibaba. Da sehen wir eben, dass am Anfang, als diese Produkte oder diese Services angeboten waren, waren die ganz anders, als die heute sind. Und trotzdem sind wir aber alle heute auf diesen Händlerplattformen und auf diesen Social Media Plattformen. Und wir benutzen die, obwohl die eigentlich so schlecht geworden sind. Und da wollen wir ein bisschen auch beleuchten, warum? Also was ist da schiefgelaufen? Aber es gibt natürlich auch andere Formen von Enshittification, die über das Software-Thema hinausgehen. Da reden wir zum Beispiel von Bloatware. Da regt sich meine Familie immer ganz schön auf. Das sehen wir vor allen Dingen bei unserem Smart TV. Der ist eigentlich neu gekauft. Der ist höchstens 2-3 Jahre alt und ist jetzt aber schon in so einer Situation, ja, wo man den halt anmacht und dann lädt er ewig und die Apps stürzen öfters mal ab. Und es funktioniert auch alles nicht mehr so, wie das am Anfang sauber gelaufen ist. Und wenn wir von Bloatware sprechen, dann sprechen wir eigentlich davon, dass die Hardware, die wir kaufen, Smartphones, Smart TVs, aber jetzt auch zum Beispiel chinesische Autos, dass die eben am Anfang eine feste Hardware haben, feste Ressourcen an Prozessortaktung und auch an Speicher. Und dann wird halt weiterhin Software aufgespielt, Betriebssysteme, die ressourcenhungrig sind, aber auch Apps, auch sinnlose Apps, Werbung, die dazukommt, die dann eben diese Hardware in kürzester Zeit verschlingt und 2-3 Jahre später schon so dermaßen angeschwollen ist, dass das Produkt eigentlich aufgrund der ressourcenhungrigen Software, die immer wieder abgedatet wird, weil es ja im Internet ist, nicht mehr benutzbar macht. Man muss dann was Neues kaufen und Der Produktlebenszyklus wird verkürzt dadurch.
Künstlich, ne? Weil jetzt, also gerade im Beispiel so ein Fernseher oder auch ein Smartphone, also früher ein Fernseher hat mir Ewigkeiten benutzen können. Ne? Aber jetzt ein 10, 15 Jahre alter Fernseher war ja jetzt irgendwie, also zumindest in dem Haushalt, in dem ich groß geworden bin, nichts Besonderes. Also der war halt so, oder? Und auch in so ein, ich hab meinen Fernseher dann, als ich ausgezogen bin, aus dem Kinderzimmer mitgenommen und der hat noch ewig gehalten, ne? Der hat noch ewig funktioniert und jetzt, der ist irgendwie 2-3 Jahre alt und jedes Mal flucht man und möchte eigentlich einen neuen und die Vernunft setzt dann ein und sagt, nee, ich kaufe jetzt nicht schon wieder einen neuen Fernseher, das ist ja irre.
Genau, ja. Die gute alte Röhre und analog, da war Das natürlich noch kein Problem mit den Ressourcen, das hat funktioniert und zwar recht gut. Und dann gibt es eben noch ein drittes Beispiel, da kommen wir sehr nah an physische Produkte ran, das ist das Thema Feature Creep oder auch, wie Bernadette schon öfters mal erwähnt hat, auch hängt noch ein bisschen mit dieser Feature Hitis zusammen. Das sehen wir gerade auch bei so Sachen wie ja Autos, will ich jetzt mal so als Beispiel nennen. Wir amüsieren uns immer über dieses Puddle Light, das muss man vielleicht so ein bisschen erklären. Es gibt da ja so Premium-Fahrzeuge, wo man, wenn man die Autotür aufmacht, so ein Head-Up-Light auf den Boden hat. Man sagt dann, das ist für exklusive Sachen, für Individualisierung. Meistens ist es aber einfach nur das Firmenlogo. Manche Leute interpretieren das und sagen, ja, damit kann man ja quasi sehen, ob da vor dem Autotür eine Pfütze ist. Früher hat man das auch gemerkt, dass da eine Pfütze ist und ist irgendwie auch klar gekommen. Aber heute braucht es eben dieses Puddle-Light oder auch so Sachen wie, ja, ein Backofen mit einer Kamera drin, wo man dann per App irgendwie auf dem Sofa sehen kann, wie der Braten durch wird oder die Pizza. Man könnte natürlich auch die Uhrzeit einstellen und es einfach klingeln lassen. oder was wir auch schon gehört haben, der unbedingte Wille zur Digitalisierung. Du kamst jetzt mit dem Beispiel Föhn mit Display, wo man irgendwie die Temperatur angezeigt bekommt auf einem Display, die der Föhn hat. Und das sind alles so Sachen, die, ja, das sind natürlich Features, die sind vielleicht technisch auch cool, aber die machen das Produkt auch teuer, sind nicht unbedingt vom Nutzer gewünscht oder nur von einer kleinen Gruppe, sorgen aber dafür natürlich, dass das Produkt schneller kaputt geht. Weil einfach gerade wenn elektronische Bauteile eine Rolle spielen, ist die Mean Time Between Failure, die man ja auch berechnet, gerade bei sicherheitskritischen Produkten, spielt dann eben eine Rolle. Und das heißt eben, die elektronische Baugruppe hält gegebenenfalls eben nicht den ganzen Produktlebenszyklus. Und dann kommen eben so Sachen wie teure Servicekosten auf einen zu. Und auch das zählt zu dem Thema Entschädigation und sorgt dafür, dass wir das Gefühl haben, Produkte werden tendenziell schlechter und es werden auch teurer, obwohl sie uns nicht mehr bringen.
Ja, also das sind so fancy Features, die vielleicht auf den ersten Eindruck denken sich, wow, ja, nice. Aber eigentlich muss man schon, also irgendwo so die Kosten-Nutzen-Relation dann betrachten. Das hat mal, das ist Aufwand, das zu entwickeln. Das sind Ressourcen, die da drin sind. Das schlägt sich im Preis des Produkts in irgendeiner Form nieder. Und die Frage ist, was bringt dieses Paddle-Light am Auto tatsächlich? Also welchen Nutzen stiftet? Oder die Kamera am Backofengriff, damit man bei der Pizza beim Braunwerden zugucken kann. Also was ist da wirklich der Nutzen dahinter? Und wenn wir uns jetzt auch anschauen, was passiert eigentlich bei Entschädigation, dann fängt es ja beim Kundennutzen erstmal an, ne? Weil das Produkt ist ja nicht von Anfang an Shit.
Ja, sonst würde es ja keiner kaufen.
Eben, genau. Ne? Also, aber sondern das ist ja ein Prozess. So, also und jetzt kann man natürlich auch sagen, wenn jetzt die Beispiele, die wir genannt haben, wenn es um die Plattform geht, Social Media Plattform oder auch so Händlerplattformen wie Amazon, dann sind die ja jetzt als Unternehmen per se ja nicht unerfolgreich, sondern das sind ja auch immer tolle Beispiele, die ja auch auf vielen Produktmanagement-Meetups oder Webinaren und so weiter ja auch als Beispiele herangezogen werden und da die Produktleute irgendwie als große Koryphäen auch eingeladen werden und man sich denkt ja so, boah, ne, wir wollen es auch so machen, wir wollen auch so werden. Also ist ja dann eigentlich vielleicht so aus einer Unternehmenssicht sind die ja erfolgreich, ne? Aber da ist ja auch irgendwo, das ist irgendwo ein Paradox. Und das wollen wir jetzt ganz kurz erörtern, was da dahinter steckt. Also, was passiert bei Entschädigation? Was sind da so die Schritte?
Ja, und da möchte ich an den drei Beispielen, die wir jetzt genannt haben, die auch einzeln mal so durchspielen, was da eigentlich passiert. Und wir starten einfach mal mit dem Thema Plattform, gerade im Internet, weil da lässt sich das auch massiv skalieren. Und da ist es ja egal, von wem wir jetzt sprechen, ob wir von Facebook, von Twitter oder auch von LinkedIn oder von Amazon sprechen, die haben alle mal klein gestartet. Und es gab initial einfach mal einen Kundennutzen. Man hat das gemacht für etwas, was einen echten Nutzen hatte. Und da muss man schon sehen, da gab es schon einen Problem-Solution-Fit. Und da kommen wir eben auch her. Viele dieser Plattformen hatten, als sie begonnen haben, einfach mal einen Problem-Solution-Fit. Wenn wir von Facebook sprechen, der Mark Zuckerberg wollte einfach mal eine Plattform haben, wo man eben die Studentinnen sichtbar machen kann und bewerten kann, wie man mit denen daten kann.
Oder naja, man? Genau. Irgendwie auch. Ja, okay.
Aber das hatte natürlich für Studenten, hatte das einen Nutzen. Und das hat ihnen natürlich auch geholfen und hat eben dann auch viele Leute auf diese Plattform gebracht, vorzugsweise eben auch Studenten. Und man hat eben dann auch damit beworben, dass man einfach gesagt hat, ja, wir sind ja auch, was die Datensicherheit angeht, sehr gut und wir, das ist ja auch alles nicht so, dass wir es kommerzialisieren. Ihr seid da viel sicher wie bei anderen. Wir benutzen das nur für die Studenten und es ist halt für unsere Community. Man hat eben so auch Vertrauen aufgebaut und eben auch viele Studenten dahin gelockt und Studentinnen auch, weil da waren ja schon einige und da waren dann irgendwann mal viele. Und so hat man da eben Nutzer reingezogen Und eben auch dadurch, dass sich da viele Leute tummeln, immer mehr Leute da reingefunden, weil man will ja auch, das ist ja das Gefühl der Gemeinschaft, man will ja auch dabei sein. Und so wurde eben massiv einmal der Kundennutzen dazu benutzt, einfach nur Nutzer reinzuziehen. Geld hat man damit nicht verdient. Und dann passiert eben dieser zweite Schritt. Dann fängt man plötzlich an, den Nutzer zu missbrauchen. Gerade in der Phase auch, wo man natürlich dann skalieren will und Investorengelder will, muss man ja irgendwie eine Vision verkaufen, wie will ich Geld verdienen. Und dann fängt man an, die Kunden oder die Nutzer zu missbrauchen, indem man eben sagt, okay, jetzt muss ich irgendwie Geschäftskunden reinziehen. Ja, weil wo viel potenzielle Nutzer sind und Kunden sind, da ist natürlich auch attraktiv für Anbieter. Okay. Und dann wird so eine Plattform eben zum klassischen Händler. Ja. Und erstmal verdient der Händler da immer noch nichts, aber er tauscht eben Mehrwert für den Nutzer ein für Mehrwert für Geschäftskunden. Lockt ihr eben an und sagt, ja, wir schaffen euch Platz, eure Werbung zu platzieren und wir schaffen euch Platz, zum Beispiel auch gerade Verlage, um eure Nachrichten und Artikel zu platzieren. Und am Anfang ist das auch sehr smooth, das ist sehr leichte Einstiegshürde, du kannst sehr gut weiterleiten auf deren Webseite, auf deren eigene Webseite, es wird alles mitgetragen und dann kommen die in Scharen und dann ist es so ein bisschen auch so selbsterfüllend, es kommen immer mehr Händler, es kommen immer mehr Kunden, ja, weil man ja auch sagt, irgendwie ist man dann ja auch schon voneinander abhängig. Der Nutzer selber verliert aber eigentlich seinen eigentlichen Mehrwert, nämlich er wollte sich eigentlich nur vernetzen, aber der Platz, wo er sich vernetzt, wo er die Nachrichten von den Leuten bekommt, die er eigentlich auch hören und sehen will, der wird immer weniger, weil es muss ja Platz geschaffen werden für die Geschäftskunden. Und da geht es dann auch darum, dass eben auch Nutzerdaten angefangen werden auszuwerten. Das heißt, das eigentliche Kundenversprechen, wir machen nichts mit deinen Daten, das ist alles nur für dich, das wird dann quasi missbraucht, um Anbieter anzulocken. Und dann kommt eben der dritte Schritt, ja, weil irgendwann mal muss ja dann dieser Händler auch Geld verdienen. Dann fängt er an, auch diese Geschäftskunden, diese Anbieter zu missbrauchen, indem es eben dubios wird, ob es überhaupt angezeigt wird, indem er die lukrativsten Geschäfte, die er ja sieht, aufgrund seiner Daten einfach selbst klont und selbst anbietet und indem er einfach die Preise enorm hochtreibt. Und es gar nicht mehr so klar ist eigentlich, nutzt es mir noch was oder kostet es eigentlich nur noch Geld? Ja, und das ist dann so der vierte Schritt. Dann wird es wirklich entschittifiziert. Es wird wirklich scheiße, weil es ist kein Mehrwert für den Nutzer. Es ist kein richtiger Mehrwert mehr für den Anbieter. Und der Händler nimmt alles. Ja, und das sehen wir eben bei ganz vielen dieser Plattformen, die eigentlich nur Händler sind, Zwischenhändler sind. Das ist so mal so das, was man auch sagt, warum es im Internet so gut skaliert. Ja,
also schon irgendwie, ne, am Ende ein bisschen echtes Paradox, ein bisschen wie beim Gefangenen-Dilemma, wo dann am Ende alle verlieren, also sowohl der Nutzer als auch der Geschäftskunde und nur der Gefängniswärter, aka der Tech-Riese, der lacht sich da so ein bisschen ins Fäustchen. Also interessant, dass man es halt auch mal so aufdröselt. Aber jetzt sind wir ja hier, ne, das sind jetzt ja einfach digitale Produkte, digitale Dienste. Jetzt sprechen wir ja hier hauptsächlich eben über Industrie und Produkte, Technologieprodukte, vielleicht auch physische Produkte. Wir hatten ja vorhin schon über Bloatware auch gesprochen. Wie äußert sich da die Entschittification? Also den Smart TV, den hat man schon gezeigt, ne? Aber wenn wir jetzt mal vielleicht auf Industrieprodukte oder B2B mal gucken, wie sieht das da aus?
Bei Bloatware funktioniert es ein bisschen anders. Da haben wir ja nicht drei Parteien, sondern nur zwei Parteien. Wir haben den Händler nicht, den wir bei den ganzen Plattformen im Internet haben, sondern wir haben nur den Nutzer und eben den Hersteller. Aber auch hier überlegt sich eben der Hersteller, wie kann er mehr rausholen, ja? Und wie holt er sich eben Wert zurück und reduziert natürlich damit auch den Wert für den Nutzer. Und du hast es gesagt, das Beispiel mit dem Smart TV haben wir schon gezeigt, aber grundsätzlich betrifft das alle Smart-Produkte. Klassischer Fall jetzt auch neuerdings sind die Autos, gerade aus dem asiatischen Raum, die eben auch sehr viel Software beinhalten und sehr viel auch mit Software-Updates gemacht wird. Und hier ist es eben genau so, dass am Anfang die Ressourcen begrenzt sind. Und die sind einfach begrenzt, je nachdem, was für Mikrocontroller und eben auch für Speicherbausteine verbaut sind. Und dann beginnt man eben, man kauft es, das ist auch vielleicht recht günstig. Gerade die asiatischen Autos sind ja auch recht günstig, aber man kauft die auch gerne. Und auch beim Fernseher oder Smartphone kauft man die gerne. Und dann passiert eben genau das, es gibt Software-Updates. Und bei diesen Software-Updates wird einfach das Betriebssystem immer größer und es werden Apps aufgespielt und noch mehr Apps und dann vielleicht auch Werbe-Apps. Und dann ist eben genau das, dass der eigentliche Nutzen, also ich hatte ja auch einfach mal einen Problem-Solution-Fit, ja, und vielleicht war der Preis initial auch, ja, nicht mit so einem hohen Deckungsbeitrag, dann überlege ich mir auch, wie hole ich denn ich mir als Hersteller mehr raus? Und dann verkürze ich eben genau durch solche bewussten Vergrößerungen der Software den Produktlebenszyklus. Das heißt, der Kunde muss viel früher, als es eigentlich notwendig ist, das Produkt neu kaufen. Ja, das heißt, das Smartphone hat eben nur einen Produktlebenszyklus von 2-3 Jahren. Dann ist es so langsam und dann ist da so viel drauf und die Ressourcen sind so ausgelastet, dass mich so brutal nervt, dass ich eben wieder ein Smartphone kaufen muss. Und so ist es eben dann auch, wie wir das gesehen haben mit dem Smart TV. Und so ist es auch schon die ersten Anzeichen mit den asiatischen Autos, die eben so sehr, sehr stark softwarelastig sind. Dass man da einfach sagt, naja, also nach 2, 3, 4 Jahren musst du eigentlich schon ein neues kaufen, weil du kriegst die Software-Updates gar nicht mehr richtig drauf.
Das ist jetzt spannend, ne, weil jetzt wenn wir dieses Plattformthema und auch das Bloatware mal miteinander vergleichen und sagen, womit fängt es an? Am Anfang gibt es ein Problem. Also wirklich das, was auch von den Kunden und von den Anwendern auch als solches wahrgenommen wird und was sie gerne gelöst haben wollen. Und das Unternehmen bietet eine Lösung dafür. Es gibt also ein Problem-Solution-Fit. Aber und genau jetzt wird es spannend, ne? Weil wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, weil bevor wir über den Problem-Solution-Fit sprechen, müssen wir eigentlich auch schauen, gibt es denn auch einen Markt für dieses Problem? Also sprich die Frage, steht da irgendwo eine Zahlungsbereitschaft dahinter? Also ist dieses Problem wirklich so groß und so relevant, dass die Kunden bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, um dieses Problem zu lösen? Das war A, bei den Plattformen nicht, ist es vielleicht nicht gegeben, ne, weil da hast du auch gesagt im Beispiel, also die Plattformen sind kostenfrei für die Nutzer von Anfang an gewesen, ne, oder sind es auch immer noch. Also teilweise, dass man da sagt, okay, wir bieten diesen Dienst kostenfrei an, weil wir ja wollen, dass die Leute da reinkommen und die Leute empfinden das auch als nützlich, also sind sie da dabei. Und auch bei dem Beispiel jetzt hier für Bloatware mit den Smart TVs oder auch das Auto, was man vielleicht sagen kann, man sagen kann, okay, das ist ein preis-leistungs-attraktives Angebot, ne? Das erscheint mir günstig. Also ich hab ein Problem und es gibt eine Lösung, aber die Frage und die Lösung kostet nicht so viel. Also es ist vielleicht aus der Kundensicht heraus so ein Ding, wie sie, ja, das kann ich ausgeben, ne? Oder als schon ein attraktives Angebot. Auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht so dringend brauche oder das jetzt irgendwie nicht so schmerzhaftes Problem ist, aber es kostet ja nicht viel. Also mache ich das.
Aber es kostet halt alle 3 Jahre.
Und das ist aber dann genau eigentlich dieses Gefängnis, in das man dann als Kunde auch irgendwo reinschlittert, oder? Weil man ja dann eben durch die Software-Updates, das Produkt wird langsamer oder es wird halt einfach scheiße. Und die Frage ist, muss ich dann neu kaufen? Ne? Kaufe ich dann neu? Und jetzt kann man ja sagen, okay, kaufen das gleiche wieder oder kaufe ich dann was anderes? Aber du hast ja eigentlich erst vor 3 Jahren Geld ausgegeben, jetzt willst du nicht schon wieder einen teuren Fernseher kaufen, ne? Sondern du greifst halt wieder zu so einem ähnlichen Preis. Angebot oder vielleicht auch, wenn es darum geht, dass du ja, gibt ja noch andere Login-Effekte, dass du an die Usability gebunden bist, die User-Führung einfach halt kennst und dich nicht umgewöhnen willst und so weiter und so fort und dann kaufst eigentlich das Nachfolgeprodukt.
Ja, so läuft es da. Und dann haben wir ja noch das dritte Beispiel mit dem Feature Creep. Und hier geht es wirklich darum, dass man Ja, sich als Hersteller auch wieder überlegt, wie kann ich eigentlich noch mehr Geld rausholen? Und meistens macht man das eben anfangs über verkaufte Individualisierung und benennt es eben dann, ja, es ist dann exklusiv. Also man suggeriert quasi Exklusivität. Das sind so die klassischen Fälle wie jetzt mit dem Paddlelight. Es gibt viele Beispiele auch. Jetzt so klassisch sieht man ja jetzt auch, dass bei den Autos hinten die Leuchten komplett durchgezogen sind und gibt es beleuchtete Firmenlogos. Oder eben auch ein Beispiel, das ich jetzt erst vor kurzem gesehen habe, mit dem Panoramadach. Wir haben auch gerade ein Auto mit einem Panoramadach, schon 7 Jahre alt. Das ist schön.
Noch älter.
Genau, bringt schön Licht rein. Und das kann man abdunkeln, indem man einfach eine Jalousie auf- und zuzieht. Ja, ist jetzt einfach mechanisch gelöst, ist kein großes Ding, hält einen ganzen Produktlebenszyklus, so eines Autos. Und dann gibt es dann plötzlich das Thema, ja, wir haben ein neues Feature. Es gibt jetzt das Panoramadach mit Elektromotor. Also man kann das jetzt per Knopfdruck auf- und zu machen. Und das ist am Anfang natürlich ein Thema der Exklusivität. Also vielleicht wollen es nur 15% der Kunden haben. Vielleicht finden dieses Paddlelight 5% der Kunden gut. Und die anderen 80 oder im anderen Fall eben 95%, die brauchen das eigentlich nicht. Denen reicht auch einfach nur die ganz normale Problem Solution. Es muss fahren, es muss Komfort sein, es passt alles. Und am Anfang ist es vielleicht noch exklusiv und du kaufst es denen dann dazu und dann wird diese Exklusivität plötzlich zum neuen Standard. Und das Auto wird teurer. Und du kannst dann nur noch das Panoramadach kaufen mit diesem Elektromotor für einen satten Aufpreis. Und so wird das Produkt teurer und es kommt zusätzlich noch diese Elektronik mit rein, die eben auch fehleranfällig ist. Meistens sind die dann eben nicht getrimmt auf Meantime-Between-Failure. Das heißt, das kommt irgendwann mal im Produktlebenszyklus, gerade wenn die Autos, umso mehr sie Elektronik beinhalten, umso fehleranfällig sind sie ja auch. Es ist einfach auch ein Stück weit so. Und dann wird eben im Nachgang der Service teuer. Und Service ist ja grundsätzlich lukrativ, weil ein Auto ist ja ein Investitionsgut. Und es kostet viel Geld. Und damit habe ich eigentlich schon den Login. Wenn ich nämlich nachher das Auto in die Werkstatt bringe, dann ist knirschend die Rechnung für die Werkstatt bezahlen. Die kann ich bezahlen, aber ein neues Auto oder ein anderes Auto kaufen, das kann ich nicht. Und so wird man eben dann auch an immer teurere Fahrzeuge mit immer teurerem Service gebunden. Und das empfinden wir auch als Entschädigung.
Ja, das ist also ein bisschen, wenn wir dann sagen, Featuritis, ne? Also er kommt von irgendwoher kommt eine Idee, was man an dem Produkt noch verbessern könnte, wie jetzt zum Beispiel eben Panoramadach, ja, das machen wir irgendwie nicer, wenn wir das jetzt irgendwie elektrisch auf und zu machen. Irgendjemand hat die Idee, entweder aus der Technik, aus der R&D-Abteilung raus oder ein Kunde kommt um die Ecke und sagt, ja, das finde ich cool, das hätte ich gern. Und dann setzt man das um, macht da halt so ein kleines Zusatzfeature, ja, so ein kleines Projekt, was man aufs Produkt aufsetzt und dann sagst du ja, ne, also wird diese Sonderlocke, wird zum Standard, vielleicht auch aus der Motivation heraus, dass man dann sein Portfolio nicht unnötig aufblasen will, sondern dass man das irgendwie so ein bisschen klarer haben will. Außerdem hat man es ja schon mal entwickelt, man hat da ja irgendwie Zeit und Geld in die Hand genommen, das muss sich ja jetzt irgendwie auch rechnen, also wenn wir es für den einen gemacht haben, dann muss das natürlich auch mehrere Leute kaufen. Und will außerdem nicht 25.000 Optionen managen müssen, also nehme ich halt nur noch diese elektrische, da habe ich dann nur noch dieses elektrische Panoramadach im Portfolio. Und dadurch wird das Produkt aber eigentlich, ne, es wird, ja, ist eine zusätzliche Sache, die kaputt gehen kann und außerdem ist es auch teurer und die Frage stiftet es wirklich diesen Nutzen? Und eigentlich sind wir da auch wieder bei diesem Problem-Solution-Fit versus Problem-Market-Fit, den haben wir vorher gar nicht betrachtet. Ne? Ist es ein Markt oder ist es nur eine Sonderlocke von irgendjemandem, das er halt gerne haben möchte? Und ja, also ich glaube, dass das da vielleicht schon so ein bisschen diese Gemeinsamkeit ist oder dass das vielleicht auch so diese Hebel ist an dieser ganzen Sache. Ne? Haben wir den Problem-Market-Fit betrachtet? Und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber diese Unternehmen, die sind ja eigentlich alle erfolgreich. Ne? Das ist ja clever. Ne, weil wir ziehen ja den Leuten das Geld aus der Tasche. Wir bringen die in einen Login-Effekt, die haben dann hohe Wechselkosten und so weiter und so fort. Also so aus einer Unternehmensperspektive heraus ist es ja eigentlich ganz komfortable Situation. Das macht man ja dann vielleicht auch mit Absicht oder macht man mit Absicht, will man ja vielleicht auch so. Aber warum ist es auch aus Unternehmenssicht zu kurz gedacht?
Ja, und das ist so ein bisschen das, was du auch schon gesagt hast. Bei all diesen Methoden bei der Entschädigification werden Werte verschoben. Und zwar, wir sehen immer am Anfang, dass relativ viel dem Nutzer als Wert geboten wird. Und man ist selber, man nimmt sich selber mal zurück. Ja, und gerade mit dieser Maßnahme, dass man am Anfang erstmal viel Nutzen für den Nutzer bietet, treibt man eben dann eigentlich drei Aspekte. Und diese drei Aspekte, die spielen eben bei dieser Entschädigification eine enorme Rolle. Das ist einmal, man erzeugt hohe Wechselkosten. Also das Wechseln von einer Social-Media-Plattform zu einer anderen bedeutet ja, alle Freunde und alle, mit denen man verlinkt ist, müssen ja mitgehen. Ja. Und so ist es eben auch bei teuren Investitionen. Wenn ich mir ein Auto gekauft habe und ich merke plötzlich, naja, die Folgekosten der Produktlebenszyklus gefallen mir eigentlich nicht, dann habe ich relativ starke Wechselkosten und ich bin eben dann auch gebunden. Das Zweite, das dann meistens passiert, ist so die maximale Intransparenz an Preisen. Also es gibt dann eben so Abo-Modelle und es gibt da jetzt auch zum Beispiel Autos, wo ich dann sage, für bestimmte Leistungsstufen muss ich dann ein Abo abschließen oder wenn ich das Navi benutzen will, dann muss ich jedes Jahr wieder aufs Neue zahlen. Und das ist so das Thema maximale Intransparenz an Preis. Ja, ich mache auch kein monatliches Abo, sondern ich mache einfach nur 3-Jahres-Abos, sehen wir auch im Fitnessstudios zum Beispiel. Und das ist so diese maximale Intransparenz an Preis, aber auch an Produkterweiterung. Plötzlich verschwinden Features hinter einer Paywall. Plötzlich sind Daten, auf die man mal besonders aufgepasst hat, werden dann weiter genutzt. Der Lebenszyklus wird einfach verkürzt. Und auch die Serviceverfügbarkeit wird künstlich erhöht, sodass es teuer wird oder dass man was Neues kaufen muss. Das ist so das, was da als maximale Intransparenz eben anfällt. Und dann eben dieser klassische Login-Effekt. Ich bin quasi gezwungen, da zu bleiben. Ich habe ein teures Auto gekauft. Ich muss also auch den Service nehmen. Ja, ich habe mich mit diesem Nutzerinterface vertraut gemacht. Ich bin quasi auch ein bisschen an die Marke gebunden, weil ein neuer Fernseher bedeutet erstmal Umstellung. Oder ein anderer Laptop mit einem anderen Betriebssystem bedeutet erstmal, ich muss mich drauf einstellen, also kaufe ich es wieder. Und das ist eben das, mit was gearbeitet wird, um eigentlich großen Nutzenwert maximal zu verschieben, entweder bei jetzt den Social-Media-Plattformen oder bei den Händlerplattformen zum Händler. Der Händler nimmt alles. Oder eben auch dann, wie man es oft auch in der Industrie sieht, beim Auto oder eben auch bei Premium-Produkten, dass man sagt, nee, ich will noch mal gucken, wie ich als Unternehmen da mehr Geld raushole. Ja, aber eben auch auf Kosten des Kundennutzen. Und so kann man natürlich sagen, die sind clever. Und man kann auch sagen, die werden damit groß. Aber die Produkte leiden drunter und die Qualität auch. Und man muss eben da auch genau aufpassen. Was passiert denn dann eigentlich? Und ab wann schlägt's um?
Ja, das ist spannend, weil der Wert verschiebt sich vom Kunde zum Unternehmen und die Kunden, für die wir ja eigentlich all diese Produkte mal gemacht haben, ne, die ja eigentlich in unserem Interesse sind. Also wir machen das jetzt auch irgendwie für die Menschen. Ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen pathetisch im Produktmanagement oder auch als Unternehmer, will man ja irgendwo vielleicht die Welt verbessern, so ein kleines bisschen. Und das wird verschoben hin zum Unternehmen. Und die Kunden, die kaufen dann eigentlich gar nicht mehr das Produkt, weil das das beste Produkt ist, weil das Produkt wirklich ein Problem löst und weil das einfach, weil es das wert ist, ja, sondern die Kunden kaufen, weil sie nicht mehr aus der Sache rauskommen und finden es eigentlich auch blöd, weil jetzt zum Beispiel bei LinkedIn oder auch bei Amazon und so, also ne, jeder meckert. Keiner kauft da ja gern eigentlich, oder? Ne? Ja. Oder auch bei LinkedIn, wenn ich das jetzt im Feed, da wird ja so viel geschimpft oder auch mit jedem, den ich spreche, sagt er halt gar keinen Bock mehr auf LinkedIn, kann ich nachvollziehen. Ja. Aber trotzdem sind wir alle da auf der Plattform.
Genau. Ja.
Also man kauft dann nicht mehr, weil man das beste Produkt hat. Aber und wann wird's dann wackelig?
Ja, und da steigen wir am besten mal dann auch ein, was kann denn eigentlich der Produktmanager dafür tun? Und da ist es ja schon so, da haben wir auch vorher drüber gesprochen, Bernadette, der Produktmanager kann das ja nicht entscheiden. Oft sind das ja auch wirklich Unternehmensentscheidungen und das entscheidet auch oft dann ja die Geschäftsführung, aber auch natürlich die Investoren. Und Investoren spielen da schon oft eine große Rolle. Und da kommen wir gerade zu diesem Thema. Es gibt eben gerade bei solchen Produkten und auch als Produktmanager oder Produktmanagerin verschiedene Stakeholder. Und genau da steigt dann, glaube ich, auch das Produktmanagement ein. Wo ist denn da der Hebel? Und da geht es eher darum, die Situation eben transparent zu machen, eben auszubalancieren, eben zu zeigen, was ist der Nutzenwert und was ist der Unternehmenswert und was ist vielleicht auch der Wert, den ich als Händler habe oder den eben die Investoren haben. Und um das irgendwie zu erreichen, diese Transparenz, da geht es in erster Linie mal auch darum, die richtigen KPIs zu haben, die richtigen Metriken zu nutzen. Nicht eben nur auf ja schnellen Umsatz und auch schnellen Profit zu schauen, sondern wirklich auch sich anzuschauen, wie sind denn die Qualitätszahlen zu meinem Produkt, wie zufrieden ist denn der Kunde, wie viele Serviceanfragen habe ich, wie steigen die Beschwerden. Und da spielen natürlich auch solche KPIs immer eine Rolle, die dann eben auch dem Management gegenüber transparent gemacht werden sollten. Dass man vielleicht sich dann auch überlegt, gerade wenn man merkt, man rennt in so eine Situation, dass man sagt, was ist denn der echte Mehrwert für den Nutzen an dieser Funktion jetzt und was ist die Ausbeutung, die wir damit betreiben, wenn wir diese Funktion oder wenn wir diesen Weg jetzt gehen, dass man das einfach mal so gegenüberstellt. Und man kann es natürlich dann auch so weit treiben, dass man sagt, bei jedem Produktupdate, bei jedem neuen Feature überlegt man sich in einem Nutzerschaden-Assessment, was passiert denn da? Was kann da passieren? Wie schädigt es den Nutzen oder den Nutzenwert? Ist es dann auch irreversibel? Also verlieren wir damit auch Vertrauen? Oder können wir das auch wieder flicken? Und so geht es ein bisschen darum, dass man, glaube ich, als Produktmanager und Produktmanagerin da das ausgleichen kann. Wir hatten das ja auch schon gehabt, der Produktmanager oder die Produktmanagerin ist ja auch ein bisschen so das verbindende Glied. Also das heißt, alle Stakeholder eben zusammenzubringen und eben dann auch für ein gewisses Gleichgewicht zu sorgen. Denn wir reden nicht davon, dass ein Unternehmen kein Geld verdienen darf. Und wir reden auch nicht davon, dass ein Händler kein Geld verdienen darf. Aber wir reden davon, dass einer nimmt alles, ja, dass das nicht funktionieren kann. Es funktioniert auch nicht, wenn der ganze Nutzerwert nur beim Nutzer ist und eben der Hersteller nichts damit verdienen kann, weil da haben wir kein Product-Market-Fit. Ja, wir haben einen Problem-Solution-Fit, aber man kann eben damit kein Geld verdienen. Und genauso ist es natürlich dann auch nicht richtig, wenn der Hersteller alles nimmt, ja, und sich auch alles krallt und sagt, wir betreiben Gewinnmaximierung für uns und wir lassen dem Nutzer nur noch das bisschen und der Murz war, aber der kommt immer wieder zu uns. Und genauso ist es eben dann auch, wenn du Händler bist. Der Händler hat schon auch seinen Mehrwert. Bei manchen Dingen sagen wir brauchen den nicht, wir würden ganz gerne direkt miteinander Geschäfte machen. Das geht natürlich oft auch im B2B-Bereich mehr als jetzt im Consumer-Bereich. Da ist man natürlich auch auf einen Zwischenhändler angewiesen. Auch der will natürlich sein Stück haben. Und ich glaube schon, dass man da im Produktmanagement einen guten Hebel hat, indem man solche Entscheidungen transparent macht, auch gerade bei Produktfunktionen, die man neu reinbringt oder Updates, gegenüber dem Management, was hat das für Auswirkungen? Wie verschiebt sich die Gleichung? Ja? Und dass man auch einen Blick drauf hat, kriegt jeder sein Stück vom Kuchen. Denn nur dann können wir auch von Qualität sprechen. Weil wenn wir jetzt mal ganz nüchtern uns die Sachen anschauen mit den Online-Plattformen, dem Nutzer ist nur noch ein ganz kleines homöopathisches bisschen geblieben, das ihn da behält. Und bei der kleinsten Kleinigkeit, die passiert, Datenleck, irgendwas geht total schief, im großen Stile kommt Hass und Hetze irgendwie dazu, dann kann es sein, dass im ganz großen Stile eben Anbieter oder eben auch Kunden abspringen und dir fliegt das gesamte System um die Ohren. Das heißt, solche Unternehmen, die heute vielleicht brutal erfolgreich sind, sind es in 15 oder 20 Jahren nicht mehr, weil dieses kleine homöopathische bisschen, das man denen noch gelassen hat, einfach nicht ausgereicht hat. Und dann macht es einfach puff. Und damit ist natürlich auch die Geschäftsgrundlage hinüber.
Die haben ja auch, es sind jetzt alles auch keine Unternehmen mit einer langjährigen, Jahrzehnte, wirklich jahrzehntelangen Unternehmenshistorie, ja, im Vergleich jetzt zu anderen Unternehmen, die es ja einfach schon lange, vielleicht auch schon 100 Jahre oder so gibt. Also letztendlich ist so ein bisschen die Conclusion, know your customer wieder, so ein bisschen, ne? Kenn deine Zielgruppe, und dann nicht, was ist das Problem, was die Zielgruppe hat und wie können wir dieses Problem lösen, sondern dieser ganz wichtige Schritt, Problem Market Fit. Gibt es zu diesem Problem auch einen relevanten Markt? Wie sieht dieser Markt aus? Wer sind da die Player drin? Was haben die noch für Interessen und so weiter? Wie ist da die Zahlungsbereitschaft? Wie sind die Machtgefüge? Und wie können wir eine Lösung für dieses Problem anbieten, die dazu dann passt, also wo dann auch irgendwo ein Business dahinter steckt. Natürlich geht es darum, Geld zu verdienen, nachhaltiges Geschäft aufzubauen, aber eben ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen. Und ich denke schon, dass man auch dass jedes Unternehmen und dann auch jeder Produktmanager, jede Produktmanagerin auch irgendwo sich fragen darf, warum machen wir das? Ne? Und Geld verdienen ist das Ergebnis. Das ist nicht der Antrieb, sondern der Antrieb liegt ja darin, dass wir für eine bestimmte Kundengruppe, eine bestimmte Zielgruppe eben die Situation, das Leben, das Arbeiten verbessern wollen. Und eben halt auch nicht zu Lasten von Ressourcen, anderen Menschen, Umwelt und so weiter und so fort. Das ist auch so ein bisschen das, was hinter unserem Slogan steht, Create Products That Matter. Es geht eben um Produkte, die Mehrwert schaffen. Und wenn dieser Mehrwert da ist, dann zeigt es die Geschichte, ne? Und zeigt, wissen wir das vielleicht auch, zeigt es auch deine eigene Erfahrung, unsere Erfahrung, dass für diese Produkte, die dürfen auch was kosten.
Ja, und da sind wir wieder beim Punkt. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber wie kommt man denn im Wettbewerb gegen die an? Und es sind doch oft dann eher die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die gerade mit niedrigen Wechselkosten, mit mehr Preistransparenz und auch weniger Login-Effekt eben aber mit Qualität punkten. Ja, wir sehen das jetzt auch gerade im neuen Beispiel mit Schleswig-Holstein, die eben ihre ganze IT in der Regierung umändert. Auch damit kann man Geld verdienen mit Open Source. Und da sehen wir eben auch, dass die Wechselkosten nicht hoch genug waren, beziehungsweise das ganze Bundesland diesen Schmerz eingeht. Und da gewinnen dann doch eben auch Anbieter, deren Wechselkosten sind sehr niedrig. Die haben vielleicht offene Interfaces, die haben auch generische Interfaces genommen, die eben auch andere, an die andere andocken können, die eben auch öffentlich sind, die benutzt werden können. Und die haben eben auch in ihren Preismodellen klar gesagt, so viel kostet es auch über den Produktlebenszyklus. Und die spielen eben nicht mit diesem Login-Effekt, mit dieser Abhängigkeit, sondern die spielen eben genau mit dieser Unabhängigkeit, mit einer klaren Preispolitik. Du kannst jederzeit deine Sachen mitnehmen und zu jemand anders gehen. Und das ist natürlich schon auch attraktiv. Und gerade auch im B2B-Markt, wo wir ja über Investitionsgüter sprechen, wo es eben nicht darum geht, ich kaufe initial mal eine Maschine und dann passiert nichts mehr damit, sondern da weiß ich dann auch, ich habe Reparaturen, ich habe Wartungszyklen. Und wenn ich dann eben feststelle, dass die enorm teuer sind, dass ich irgendwann mal meine Teile nicht mehr bekomme, dass es total undurchsichtig ist, was das kostet, das mag vielleicht ein großer Konzern damit spielen können, aber Ausschreibungen werden dann eben doch über auch diese Qualitäten gewonnen, weil man eben das auch schon mal gespürt hat. Und so kann man doch eben in seinem Bereich sehr wohl wettbewerbsfähig sein, gerade mit diesen Werten. Ja, und vielleicht bedeutet das auch Qualität und die Kunden kommen auch gerne wieder. Ja. Und die hauen aber auch nicht ab, obwohl die Hürden leicht sind, weil man eben genau das schätzt. Und das ist, glaube ich, das, was Mehrwert bedeutet. Und es bedeutet eben nicht, ich verdiene nichts, sondern das bedeutet eben als Produktmanager oder Produktmanagerin und auch als Organisation habe ich darauf geachtet, dass das Verteilen von Werte ausbalancierter ist, als es vielleicht bei der einen oder anderen Organisation ist und damit aber auch das systemische Risiko bei der kleinsten Kleinigkeit dann das ganze Unternehmen zu verlieren auch geringer ist.
Ja. 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 Das war unsere Folge zu Entschittification oder mit dem Titel Make it Shitty. Müsst du mal sagen, findest du lustig? Ja, ich hoffe, es hat dir ein bisschen vielleicht den ein oder anderen Impuls, Gedankenanstoß, Food for Thought, jetzt noch zum drüber nachdenken oder auch eben diskutieren mit anderen gegeben. Du kannst auch gerne mit uns diskutieren. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören. Oder lass uns auf einfach einen Kommentar da oder schreib uns eine Nachricht, wie was deine Sicht ist, wie dir die Folge gefallen hat oder welche Gedanken sie bei dir ausgelöst hat. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören und sprechen uns bald wieder. Bis dann!
Bis dann!
Das war die Folge. Danke fürs Einschalten. Meld dich gerne bei uns, wenn du einen Gedanken, eine Frage oder ein Feedback für uns hast. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und wenn wir unsere Hörer und Hörerinnen persönlich kennenlernen können. Vielleicht hast du auch einen Themenwunsch oder eine Idee für einen Podcast-Gast hier für den Produktmanagement-Impuls. Dann schreib uns auch das oder stell gerne den Kontakt direkt her. Wir machen den Podcast für dich, für euch und wollen natürlich passende Themen besprechen, die dir, die euch unter den Nägeln brennen. Also lass es uns wissen. Alle Kontaktinfos zu uns findest du in den Shownotes. Und diese Kontaktinfos gelten natürlich auch, wenn du Interesse an unseren Angeboten hast und mit uns zusammenarbeiten möchtest. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Grüße!